Es ist Donnerstag. Hao he und herzlich willkommen zur Ostkurvendiskussion, der kleinen, aber feinen Nachspielzeit zum Hertha-Base-Podcast. Diese Sendung wird euch heute präsentiert von Ulrich Aprosius, Levin the Plug und Dominik Brandt. Die drei unterstützen Hertha-Base finanziell über Patreon und machen mit möglich, dass wir diese zusätzliche Sendung hier am Donnerstag für euch aufnehmen können. Und wenn ihr uns ebenfalls unterstützen wollt und damit wir unsere Inhalte noch weiter verbessern und weiter ausbauen können, dann schaut doch mal auf patreon.com/herthabase vorbei. Wir sind da wirklich über jeden Betrag und sei ja noch so klein sehr dankbar. Wenn hier jeder, der zuhört, nur 1 Euro pro Monat geben würde, dann müsste Marc schon gar nichts mehr anderes machen als nur den Podcast. Also auch wenn ihr denkt, ach, 1 Euro, das ist doch gar nicht so viel. Doch, doch, das hilft uns auch schon extrem weiter. Den Link findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Lukas und ich quatsche hier in diesem Podcast mit viel gefährlichem Halbwissen und Emotionen über Hertha BSC. Und wir greifen hier normalerweise das auf, was so seit der Montagssendung getan hat und was euch in der Community bewegt. Aber heute haben wir ein Sonderthema und werden deswegen nicht so sehr auf die letzte Sendung eingehen. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Und für diese Sendung hätte ich mir niemanden besseren aussuchen können als Aiden. Ich grüße dich.
Hi.
Schön, dass du hier bist in der Ostkurvendiskussion. Wir starten einfach mal ganz klassisch rein. Wer bist du denn eigentlich? Wo lebst du? Was machst du so? Und ja, warum, also kannst du ja mal erzählen, warum sind wir hier heute zusammengekommen?
Ja, erstmal voll schön, dass ich heute da sein kann. Danke dir. Ich bin Aiden Luca. Ich bin ein Student aus Mainz, bin also Exil-Herthaner. Ich studiere aktuell Publizistik und mein Beifach ist Politikwissenschaft. Genau, das ist vielleicht so viel über mich zu sagen.
Genau, aber also erzähl gerne mal, ich weiß, wir haben es irgendwie für ein bisschen später eingeplant, aber erzähl doch mal, wie wir hier überhaupt zusammengetroffen sind. Ist ja auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Also lustig, aber zu erzählenswert oder erwähnenswert.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, ich bin Mitglied in einem Zusammenschluss von Fußballfans, Empty Stands. Wir sind alles Menschen, die Long-Covid, Post-Vac oder ME-CFS haben. Und wir haben uns überlegt in der Orga, dass jeder so ein bisschen bei seinen Vereinen und seine Lieblingspodcasts anschreibt, dass wir unser Thema vielleicht auch ein bisschen weiter unter die Leute bringen können und auch unseren Vereinen näher bringen können. Und gesagt, getan, dann habe ich euch eine E-Mail geschrieben, ob das nicht ein Thema wäre, was man mal in der Ostkurvendiskussion besprechen könnte, weil das Thema ME-CFS ist, ich würde mal sagen, auch in der Ostkurve kein Unbekanntes. Und habe ich mir überlegt, das wäre doch bestimmt ganz schön, wenn wir da ein bisschen was machen können dabei oder dafür, besser gesagt.
Ja, voll. Also ein Perfect Match, wirklich. Ich habe mich so gefreut, auch als du damals mir geschrieben hast oder uns geschrieben hast, weil gerade die Ostkurvendiskussion ja jetzt neu ist und weil wir natürlich auch irgendwie gucken wollten, wohin geht denn da die Reise und was machen wir da überhaupt? Und jetzt einfach jede Woche mit irgendwelchen Leuten da, ja, einfach nur nochmal über Hertha weiter zu quatschen und über die Themen, die am Montag eben sozusagen besprochen werden. So soll es natürlich auch nicht sein, so soll es zum Teil sein, aber es soll natürlich auch Raum und Platz geben für genau diese Themen und für genau diese Sendung und genau dafür, dass Leute sich melden können und sagen, ey, ich habe hier ein wichtiges Thema, wollen wir dem nicht mal Aufmerksamkeit schenken? Und da können wir natürlich mit unserer Reichweite auch total helfen. Und ich finde es auch einen sehr guten Move von euch, dass ihr da genau so rangeht. Und ich hoffe, dass ihr da an anderer Stelle auch noch ja Unterstützung findet, aber dazu vielleicht später mehr. Du kannst uns ja erstmal erzählen, wie bist du denn überhaupt Hertha-Fan geworden? Und ja, bist du jetzt bist du schon immer in Mainz oder bist du da jetzt erst zum Studium hingezogen? Wie ist das gelaufen?
Also Exilant bin ich tatsächlich schon immer gewesen. Ich komme gebürtig generell aus Süddeutschland, rund um die Ecke Karlsruhe tatsächlich. Ach. Ja, also meine familiäre Prägung beim Fußball war eine leicht andere. Also mein Vater hat tatsächlich versucht, mich zum Gladbach-Fan zu machen. Ach. Nein. Ich habe dann meinen Partner kennengelernt, der ist schon von Anfang an Herthaner und hat mich dann so langsam damit reingezogen. Ich bin 2019 das erste Mal mit Hertha in Kontakt gekommen. Problem war dann, war ja natürlich Corona, von wegen Stadion und Berlin war nicht so. Ja. Ich bin tatsächlich 2023 das erste Mal ins Stadion gegangen und war da auch zum ersten Mal in der Ostkurve tatsächlich gewesen.
Ach krass, also wow, das ist ja noch sehr frisch, aber schön, trotzdem sehr gut. Das heißt, du hast es immer alles aus dem Exil verfolgt und hast gar nicht diesen typischen Werdegang mit Hertha BSC, den ich oder auch viele andere haben, dass sie über ihre Familie da irgendwie reinkommen. Das finde ich ja immer dann besonders spannend, wie man sich da. Aber gut, wenn dein Partner dich dazu bringt, das ist auch völlig fair. Und dann hat man ja auch so einen menschlichen Bezug noch dazu, weil sonst kann ich das immer nicht nachvollziehen, ja, wie Leute sich dann diesen Verein aussuchen.
Aber das hat auch vieles für mich einfacher gemacht so am Ende, weil ich habe dann den Menschen, der mich dazu bringt, der mir das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr zeigen kann. Also ich stelle mir gerade vor, ohne ihn wäre ich ziemlich verloren gewesen, egal ob im Stadion oder in der Ostkurve generell. Weil dann hast du jemanden, der dir so ein bisschen das alles, ich sag mal, zeigt und dich reinbringt. Durch ihn hatte ich natürlich auch direkt Kontakte mit seinen Freunden und war also dann auch nicht alleine dann. Es war sehr angenehm.
Ja, verstehe ich. Was hat dir denn so am meisten, also was, wo sagst du, das hat dich auch so begeistert? Das eine ist ja, dass er sagt, okay, komm, ihr Hertha und so, aber dich muss ja auch irgendwas begeistert haben daran.
Ich glaube tatsächlich, es waren auch mit die Menschen, die mich von Hertha oder bei Hertha so stark begeistert haben. Die Ostkurve an sich, dieses, man gehört zusammen. Ich glaube, das sagen alle über ihre Kurve und alle über ihren Verein, aber wenn man das halt mal so von anderer Seite aus schon mal betrachtet hat, mein Papa hat mich bei Gladbach mitgeschleppt ins Stadion. Das war alles ganz, 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 ganz anders. Es war ein ganz anderes Feeling. Und hier bei Hertha, das fühlt sich einfach, das ist gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, mich hat der Fußball angezogen, das war alles spielerisch so wunderbar und super und der Erfolg, der hat es mir angetan. Nee, ja, also das wird mir, glaube ich, auch keiner hier glauben.
Nee, genau, das ist ja auch meistens der Punkt, also wir fragen uns ja auch regelmäßig in unserer Gruppe so, okay, warum, warum machen wir das hier alles? Aber es fällt am Ende wieder auf die Gemeinschaft mit den Menschen zurück. Und auf die Hoffnung, gemeinsam doch nochmal schönere Zeiten zu erleben. Ja, aber wo ist denn dein Stimmungsbarometer so aktuell in Bezug auf Hertha BSC?
Boah, das ist immer so ein Ding. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich mich nicht zu arg in dieses Negative reinziehen lasse. Aber tatsächlich Montag Hertha Base, so irgendwo zwischen 2,5 und 3, da habe ich mich doch dann auch wiedergefunden. Also es ist noch nicht, wir sind noch nicht ganz unten. Also dafür ist noch zu okay. Aber irgendwas höher als 3 wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so,
nicht so angebracht. Verstehe ich. Nee. Verstehe ich gut. Ja, wir können ja mal schauen, ob wir noch ein bisschen Zeit haben, später über die Situation bei Hertha zu sprechen. Hätte ich auch nochmal Interesse, da von dir zu hören, wie du darauf blickst. Und steht ja jetzt auch ein Auswärtsspiel in Nürnberg an. Viele wissen ja, ich habe eine Beziehung zu Nürnberg. Ich habe da mal studiert. Also ich werde auch hinfahren und deswegen ist es jetzt, Also können wir vielleicht nochmal später sprechen. Lass uns erstmal zu dem Thema kommen, warum wir uns hier auch zusammengefunden haben. MECFS. Ich habe diese Krankheit, vielleicht kannst du nochmal sagen, weil ich das jetzt spontan nicht zusammenkriege, was bedeutet diese Abkürzung?
Also die Abkürzung ist viel, muss man sagen. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich die drauf hatte. Myalgische Enzephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome.
Zuerst
hingeklatscht als Fakt, mit dem die meisten nichts anfangen können.
Ja, richtig. Und ich habe mich jetzt auch extra nicht irgendwie zum Hobby-Experten gemacht zu dem Thema. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel gelesen. Ich habe so ein, zwei kleine Sachen mir noch angeguckt, aber ich wollte mich sehr bewusst jetzt auch von dir so ein bisschen an das Thema nochmal näher ranführen lassen, einfach so, damit die anderen oder die Zuhörenden hier da auch mitgenommen werden können. Vielleicht kannst du ja mal nochmal erklären, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was bedeutet oder wie würdest du jemandem MECFS erklären, der es noch nie gehört hat? Ich gehe mal davon aus, dass das geht einigen so, die jetzt das hören hier.
Das ist auch nicht verwunderlich, dass es einigen so geht, dass sie davon noch nicht so viel mitbekommen haben. Das zieht sich ja einfach auch daraus, was so diese Krankheit mit sich bringt und wie sie sich halt äußert. So ein ganz einfacher, ich sag mal, Vergleich, mit dem die meisten Menschen irgendwas anfangen können, ist, stellt euch vor, ihr habt einen Kater und gleichzeitig habt ihr Jetlag und ihr habt die mieseste Grippe eures Lebens. Also wirklich nicht nur so ein bisschen Erkältung, sondern wirklich mies Grippe. so richtig mies Grippe mit Gliederschmerzen und Fieber und Kopf und allem drum und dran. Und das gleichzeitig potenziert. So fühlt sich ME/CFS an. Natürlich muss man dazu sagen, nicht für alle gleich. Es gibt verschiedene Schweregrade, unter denen Menschen betroffen sein können. Es gibt mild, es gibt moderat, es gibt schwer und es gibt sehr schwer. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich bin mild betroffen. Sonst wäre das ja auch zum Beispiel gar nicht möglich. Mhm. Also es gibt Menschen, die sind wirklich so schwer von dieser Krankheit betroffen, die können keinerlei Reiz von außen. Jedes Licht, jedes Geräusch ist für diese Menschen zu viel und kann dann zu etwas führen, was sich Crash nennt. Also so nennen wir es meistens, nämlich dem Hauptsymptom der postexertionellen Malaise. Das ist eine Verschlechterung aller Symptome nach Belastung. Und das Perfide an der ganzen Geschichte ist, da musst du dich nicht mal körperlich für anstrengen. Da reicht es, wenn du dich geistig anstrengst oder emotional. Mhm. So imagine das Elfmeterschießen, DFB-Pokal. Das allein das Emotionale vom vorm Fernseher sitzen kann für schwer betroffene Menschen zu einer dauerhaften Symptomverschlechterung führen.
Ja, krass. Also ich habe von der Krankheit nur mal in einem Podcast gehört, oder das war das erste Mal, wo ich damit in Berührung kam. Ich höre jeden Morgen Zeit, was jetzt? Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und da gab es mal so ein Gespräch mit einer Betroffenen und die sagte dann auch in dem Interview, naja, mein Tag ist dann jetzt auch vorbei nach diesem Interview. Also das waren wahrscheinlich so, insgesamt war das bestimmt auch eine halbe Stunde, aber es war ein kurzes Interview und sie sagte danach, also ich bin jetzt dann, mein Energielevel ist jetzt so weit runter, dass ich den Tag jetzt wahrscheinlich im Bett verbringen werde, um dann wieder klarzukommen, so mehr oder weniger. Und das fand ich wahnsinnig krass. Und ich habe jetzt auch nochmal von anderen Stellen gehört, die auch mit Betroffenen Kontakt haben, dass es da wirklich auch so weit geht, dass die nicht mehr das Haus verlassen, weil es einfach alles zu viel ist.
Ja, so geht es einigen aus unserer Gruppe tatsächlich auch. Also wir haben regelmäßig, wo wir uns unterhalten, wenn manche, denen es wie mir noch relativ okay geht, wenn wir sagen, hey, wir schaffen es an dem und dem Spieltag ins Stadion, wo dann andere erzählen, also ich habe mein DAZN-Abo gekündigt, weil das ist zu viel Aufregung. Ich kann nicht mehr auf dem Sofa sitzen und meinen Verein verfolgen. Oder wir haben eine Mainzerin bei uns, die jetzt bei den internationalen Spielen sagt, ich habe zwar in der Theorie eine Dauerkarte, aber es tut mir so weh, nicht hinzugehen ins Stadion. Mhm. Das ist auch so eine Dualität, die es bei uns in der Gruppe gibt. Weil dann hast du Menschen wie mich, ich kann noch ins Stadion und ich gehe auch ins Stadion immer mal wieder, auch wenn es vielleicht körperlich nicht die schlauste Entscheidung wäre. Und dann gibt es Menschen, die wirklich, wie du gesagt hast, die können ihr Bett nicht mehr verlassen.
Ja, genau. Also weil ich sag mal, wenn man, ich möchte es jetzt auch nicht, ehrlicherweise möchte ich jetzt gar keine großen Vergleiche ziehen, weil irgendwie jede Art von Krankheit oder irgendwelchen Belastungen ist irgendwie blöd und so, aber gerade bei dieser Krankheit ist es ja so, dass man ja wirklich, also man findet ja wirklich gar keinen Zugang dann mehr. Also wie, du kennst es vielleicht aus deiner Gruppe, diese schwer betroffenen Personen, wie verfolgen die dann überhaupt noch Fußball? Die lesen sich dann Spielberichte durch, wenn das noch geht. Weil ich sag mal, auch heutige TV-Produktionen sind ja auch so gemacht, dass es besonders spannend sind. Also die Kommentatoren versuchen besonders aufreibend zu reden. Ne? Manchmal gibt es ja auch beschissene Spiele, die man dann irgendwie interessant gestalten muss. Aber wie machen die das? Also wie können die da überhaupt noch emotional in ihren Vereinen verfolgen?
Also manche sagen, sie lesen dann das Real Life oder verfolgen den Ticker beim Spiel. Andere sagen, sie lassen sich zum Beispiel dann am Ende kurz zusammenfassen von Freunden oder Familienmitgliedern, wie das Spiel gewesen ist. Ja, aber ansonsten mehr Teilhabe geht für einige von uns tatsächlich nicht. Weder energietechnisch noch reiztechnisch oder ähnliches.
Krass. Und kommen wir mal wieder zu dir so ein bisschen zurück. Wie hat sich denn dein Leben durch die Krankheit, durch ME/CFS verändert?
Also bei mir ist es so, ich habe einfach relativ wenig Energiereserven. Das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Diese Energiereserven sind einfach nicht da. Also ich nutze als Vergleich meistens so einen kaputten Handy-Akku. Wenn dir so dein iPhone anzeigt, so yo, wir sind nur noch bei 78% Akkukapazität, dann so fühlt sich das für mich an. Also es würde mein Handy-Akku sich niemals über 20% aufladen, hätte aber trotzdem sowieso nur 78% Kapazität. Mhm. Mein Akku ist nie voll, egal wie viel ich schlafe. Du kannst mich wirklich 11 Stunden in mein Bett legen, perfekte Schlafbedingungen, ich wach auf und denke mir so, ja, Unu, wann gehe ich wieder schlafen? Wo Energie? Das ist für mich ganz schlimm. Und für mich ist auch eins mit dieser großen Dinge, diese Fatigue. Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie so ein bisschen müde sein. Wenn man so ein bisschen erschöpft ist, dann geht man sich halt mittags eine halbe Stunde hinlegen oder pfeift sich ein Energy rein oder so. Mhm. Und dann geht das schon. Nee, das ist wirklich so eine allumfassende Erschöpfung. Darum finde ich auch diesen Vergleich vom Anfang, den ich hatte mit Grippe, unheimlich gut, weil so fühlt sich das an. So wirklich komplett bleierne Schwere in den Gliedern teilweise. Dann denkst du dir so, ja, ich könnte mich jetzt hinlegen, aber besser wird es dadurch halt nicht, egal was ich mache.
Und wann ging das los?
Das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen schwer festzustellen, weil angefangen haben die Symptome bei mir schon vor Covid. Mhm. So, da war ich so um die 15, 16. Also bin jetzt 20 für die kurze Einordnung. Mhm. Ich habe dann zweimal Corona gehabt und da ging es dann halt den Berg richtig runter. Und das heißt, bei mir ist nicht so ganz klar, woher das kommt oder was der richtige Auslöser für gewesen ist. Was ich weiß, durch Corona ist es schlimmer geworden und es ist auch wirklich so, dass ich es im Alltag oft nicht mehr wegignorieren kann. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht nur diese Müdigkeit oder Erschöpfung, sondern halt da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Zum Beispiel bei mir sind es auch kognitive Ausfälle. Teilweise meine Erinnerung ist, Verzeihung, im Arsch.
Du kannst also hier frei reden. Das ist kein Problem. Sonst dürfte ich auch nicht mehr reden.
Also teilweise meine Erinnerung ganz übel. Das fühlt sich manchmal so richtig an. Ich sage immer wie Watte im Kopf. Als wäre mein Gehirn auf einmal nur noch Zuckerwatte. Und da ist einfach nichts mehr in meinem Kopf. Und dann fallen mir selbst die einfachsten Sachen nicht mehr ein, die einfachsten Fakten. Und dann stehe ich da und denke mir, reich mir mal bitte das. Und dann sieht man richtig, wie ich denke. Und ich bin so, warte, ich weiß doch, was ich will. Es muss das Wort nur noch raus. Und das funktioniert nicht. Krass. Oder halt einfach Reizsensibilität. Zum Glück habe ich es nicht ganz so schlimm wie andere Betroffene. Ne? Aber auch so, ich hatte letztens bei mir zu Hause in einem Haus waren Bauarbeiten. Da haben sie gesägt und gebohrt und dann hast sie nicht gesehen. Ich hatte dauerhaft Kopfschmerzen. Also wirklich, selbst als sie aufgehört haben, hatte ich richtig Kopfschmerzen, weil mein Körper das überfordert hat, die ganze Geschichte.
Und ja, das ist ja schon für gesunde Leute nervig. Und wenn man das dann, ja, wenn man dann so reizsensibel ist, ist es noch schlimmer.
Ja. Und halt auch die ganze Geschichte, wenn ich zum Beispiel ins Stadion gehe, weiß ich ganz genau, ich bin danach mindestens 2 bis 3 Tage fertig und bekomme nichts mehr hin. Das heißt, für die Tage muss ich zum Beispiel planen, irgendwas zu kochen, was nicht viel Aufwand bedeutet. Irgendwas, was man am besten einfach nur noch zusammenkippen muss und dann ist gut.
Ist das dann schon so ein Crash oder ist. Ah ja, okay. Also das führt dann bei dir zu einem Crash und dann ist erstmal sozusagen, musst du dich davon erstmal wieder erholen.
Ja, ich liege nach so einem Stadionbesuch meistens dann einfach nur noch im Bett oder auf dem Sofa, je nachdem. Und liege dann da erstmal. Also ich gucke meistens irgendwelche Dokus auf YouTube oder so, aber viel hängen bleiben tut da halt tatsächlich nichts, weil mein Körper ist einfach vollkommen fertig.
Vielleicht nochmal ganz kurz so allgemein zu der Krankheit, wie wird die denn ausgelöst? Ist die vererbbar? Wie tritt das auf? Also was passiert da? Du hast schon jetzt ein bisschen angedeutet, durch Covid ist es schlimmer geworden bei dir. Ich weiß, dass viele das durch Covid bekommen oder dass es dadurch ausgelöst wird, aber wie, also ja, kann man dazu irgendwas sagen? Also ist das schon irgendwie erforscht?
Also es ist so, häufig sind Infektionen Auslöser für eine MECFS-Erkrankung, das muss aber natürlich nicht Covid sein, das kann auch das Epstein-Barr-Virus sein, das kann alles Mögliche an irgendwelchen Viruserkrankungen, kann aber auch durch Impfung ausgelöst werden. So genetische Komponente gibt es da keine. Mhm. Aber jetzt ist zum Beispiel in der Corona-Pandemie zu beobachten gewesen, dass halt eben durch Covid die Anzahl an MECFS-Fällen deutlich angestiegen ist.
Ja, da haben sich ja sehr viele Leute mit einem Virus einfach auch infiziert, ne? Da ist ja klar, dass das dann auch steigt. Okay, also da gibt es jetzt nichts. Okay, und weiß man irgendwas darüber, welche Leute besonders anfällig dafür sind? Oder gibt es da irgendwie, also oder kann es einfach wirklich jeden treffen?
Also es kann tatsächlich jeden treffen und das ist halt auch der Grund, warum wir sagen, wir machen so unaufhaltsam darauf aufmerksam, weil niemand ist vor MECFS, Post-Covid, Post-Vac oder Long-Covid, wie auch immer, gefeit. Also anekdotische Evidenz natürlich. Wir reden in unserer Gruppe natürlich auch ab und an mal darüber, weil wir uns immer fragen, okay, warum haben es genau wir? Wir haben nichts gefunden, was uns alle irgendwie vereint. Ja gut, wir sind Fußballfans, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir ME-CFS haben. Wir sind halt ME-CFS-Betroffene, die halt zufällig Fußballfans sind. Ja. So, also daran kann es schon mal nicht liegen.
Wenn ihr jetzt Hertha-Fans gewesen seid, dann hätte ich vielleicht auch noch eine Vermutung gehabt, aber nee, Spaß beiseite, das ist nicht lustig. Ja, aber es ist ja klar, du sagst, es ist jetzt sehr auf den Einzelfall dann schon noch bezogen oder auf eine kleine Gruppe, aber ich habe jetzt verstanden, da gibt es jetzt keine Sachen, die man haben muss, damit man da irgendwie besonders gefährdet ist, sondern am Ende kann es auch mich treffen.
Nicht mal irgendwie Alter oder Gesundheitszustand vorher oder so. Also wir haben in unserer Gruppe auch Eltern von betroffenen Kindern, betroffenen Jugendlichen. Wir haben uns, also mich als jungen Erwachsenen, wir haben Menschen wirklich jeden Alters. Wir haben Menschen, die vorher teilweise Leistungssport betrieben haben, also wirklich jetzt keine ungesunden Couch-Potatoes gewesen sind. Also Menschen, die wirklich ein sehr aktives Leben geführt haben, die studiert haben, gearbeitet haben, was auch immer, Kinder gehabt haben, Familien. Ja, und wir alle sind jetzt mittlerweile davon betroffen tatsächlich.
Und dadurch, dass das Thema, also ihr macht ja auch darauf aufmerksam, weil das Thema noch kein großes Thema ist. Und wenn man davon hört oder wenn man seine Symptome schildert, welche typischen Missverständnisse treten da so auf? Also ich wette, dass einige von denen, die das jetzt hören, kurz gedacht haben, ach, naja, vielleicht ist das auch eine Depression oder vielleicht haben die ja was ganz anderes oder vielleicht sind die einfach nur müde oder ja, also was kommt da so häufig oder was tritt da euch entgegen und wie reagiert ihr dann darauf?
Also diese Psychosomatisierung, von der du eben schon gesprochen hast, also die körperlichen Symptome auf irgendwelche psychischen Geschichten schieben, ist Klassiker, Dauerbrenner. Und das tatsächlich nicht nur von Menschen, sondern leider auch sehr, sehr häufig von ärztlichem Fachpersonal, wo einfach unsere körperlichen Probleme nicht ernst genommen werden und man dann eine Depression, eine Anpassungsstörung, eine Angststörung, Hypochondrie oder so angehängt bekommt, weil so schlimm wird es ja schon nicht sein. Und dann kriegt man irgendwelche Therapien verschrieben, die einem nichts bringen, weil, naja, wenn der Energiehaushalt nicht da ist, dann bringt Konditionierung nichts, sondern macht es halt einfach nur noch schlimmer. Ja. War das potenziell jedes Mal im Crash, kann eine Dauerverschlechterung auslösen. Wenn wir uns überlegen, jemand ist schon zum Beispiel nicht nur wie ich mild betroffen, sondern vielleicht schon schwer betroffen, kriegt dann noch irgendwie Kognitionstraining. Ja, der sagt dann auch Dankeschön.
Das ist ja super anstrengend. Also, ja. Ne, ja.
Der sagt dann auch Dankeschön, wenn er am Ende schwerst betroffen ist. Ne? Sowas. Und natürlich in der Gesellschaft ganz oft. Ja, ich bin auch erschöpft. Ja, schön. Ich glaube, Erschöpfung ist was, das kennen viele. Aber das ist halt nicht zu vergleichen mit dem, was Menschen mit ME-CFS erleben. So ist dem halt einfach nicht. Darum ist auch dieses CFS, Chronic Fatigue Syndrome, immer so ein bisschen, weil es einfach super, super häufig missverstanden wird.
Also nicht, dass es jetzt, ne, also ich möchte es auf keinen Fall in Zusammenhang stellen, sondern will so eher so eine Parallele aufzeigen. Ich glaube, Depression war auch lange Zeit etwas, was so abgetan in Anführungsstrichen wurde mit, ach naja, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und das ist ja irgendwie, ne, konnte man auch nicht so richtig diagnostizieren, war nicht erforscht und so. Und das ist ja auch besser geworden, weil die Aufmerksamkeit dafür größer geworden ist. Das ist ja auch das, wofür ihr sozusagen kämpft, dass das mehr in die Öffentlichkeit kommt und mehr daran geforscht wird. Denn wie wird denn sowas diagnostiziert? Also wann sagt denn jemand, du hast ME-CFS, was kann man da irgendwas nachweisen oder wie wird das gemacht?
Das Problem an ME-CFS, Forschung und aber auch Diagnose ist, es gibt keine Biomarker. Ne? Also es gibt Krankheiten, dann nimmst du jemandem Blut ab, machst einen Bluttest und dann siehst du, ach, der hat einen Eisenmangel. Und dann gibt es da Eisentabletten und dann ist alles wieder gut. Das Problem ist, ME-CFS hat sowas halt tatsächlich nicht. Darum ist es halt unheimlich schwer, irgendwelche Forschungen oder so zu finden, weil das Problem ist, teilweise wird geforscht und dann hast du aber so Probleme wie die PACE-Studie von 2011. Da ist in Großbritannien geforscht worden, aber halt leider unter der Annahme, dass ME-CFS eine psychische Erkrankung sei. Und dann sehen die Leute, ach guck mal, da gibt es Studien und Forschung. Nur dass diese Studie erhebliche Studiendesignmängel hat und auch einfach total schädlich ist, es kommt dann halt teilweise nicht an. Und das Problem ist, ganz viele Sachen oder ganz viele Symptome, die ME/CFS auslöst, sind so, ja, ich sag mal, sie sind da, aber sie sind manchmal unheimlich schwer zu erkennen, weil vor allem einem halt im Gesundheitssystem unheimlich oft nicht zugehört wird. Mhm. Weil wenn du dann da ankommst und denen beschreibst, hey, ich habe Erschöpfungszustände, weil das einfach oft das Erste ist, was den Menschen auffällt, weil das sie eben in der Lebensqualität beeinträchtigt, dann kriegst du vom Arzt zu hören, naja, wir machen mal einen Bluttest, ein großes Blutbild. Ja, okay, das ist negativ, da ist alles gut, ihnen geht's ja gut, müssen sie, vielleicht haben sie Depressionen.
Mhm,
dann
genau.
Sagst du, nee, ich habe keine Depressionen, tatsächlich nicht. Das könnte ich auch einschätzen, wenn es so wäre. Und dann gucken einen die Ärzte meistens ein bisschen ratlos an und sind so, okay, dann weiß ich jetzt auch nicht so ganz weiter.
Und wie ist denn zum Beispiel bei dir diagnostiziert worden? Also wann, zu welchem Arzt muss man gehen oder wie, also wo ist der Punkt, wo dann jemand sagt, naja, dann haben sie wahrscheinlich oder dann ist die, ja, dann wahrscheinlich, weiß nicht, gibt es da nur Wahrscheinlichkeiten oder ja, ich versuche das gerade noch irgendwie so ein bisschen zu greifen, wenn es halt keinen Biomarker gibt, wie wird das dann diagnostiziert oder festgestellt?
Also letztendlich ist ME/CFS eine Ausschlussdiagnose. Ja, also alles andere wird erstmal gecheckt und da wirst du richtig auf den Kopf gestellt von wegen, was kann es denn sonst noch irgendwie sein? Und bei mir, also ich kann natürlich keine Empfehlung geben von wegen, geht zu dem Arzt und dann werdet ihr diagnostiziert. Also ist es nicht, weil es gibt auch tatsächlich einfach keine Empfehlungen, weil es ist zwar eine neuroimmunologische Krankheit. Ne? Also die WHO hat das festgelegt als neuroimmunologisch. Es ist pur körperlich. Also müsste es da theoretisch einen Facharzt für geben. Mhm. Praktisch wirst du halt aber von einem Facharzt zum nächsten geschickt, weil irgendwie keiner so richtig eine Ahnung hat oder so gefährliches Halbwissen. Und dann kriegst du zu hören, ja, haben sie es mal mit Vitamin C probiert?
Oh Gott.
Tatsache, habe ich das.
Du musst dich mal ins Solarium legen, Aiden. Du musst einfach mal ein bisschen Vitamin D. Dann geht das schon.
Und ein bisschen mehr Sport. Und hast du nicht gesehen, was ich alles ausprobiert habe? Ich hatte tatsächlich relatives Glück. Ich bin damals halt so mit 15, 16 zu meiner Hausärztin, weil bei mir war es dann so, ich bin von der Schule heimgekommen und habe erst mal so 2 Stunden geschlafen. Und nicht unnormal, als Jugendlicher schläft man viel. Mhm. Wäre da halt nicht der Fakt gewesen, dass man mich nicht hat aufwecken können. Also ich habe so tief geschlafen, meine Mama hat teilweise wirklich auch mich an der Schulter gerüttelt und so, hey, Aiden. Und dann irgendwann bin ich mal aufgewacht. Wo sie dann gemeint hat, also Kind, ist ja normal, dass Jugendliche mehr schlafen und ein größeres Schlafbedürfnis haben. Aber das, was du mir hier gerade erzählst und an den Tag legst, ist ein bisschen besorgniserregend. Mhm. Bin dann zu meiner Hausärztin und habe gesagt, so und so sieht's aus. Habe dann halt noch ein bisschen den Rest meiner Symptomatiken beschrieben, die zwar damals noch nicht ganz so schlimm waren, aber trotzdem halt bestanden haben. Und meine Hausärztin hat natürlich erstmal ein Blutbild mit mir gemacht und Leber und alles und rum und dran und hat gemeint, ja, ich sehe und finde da tatsächlich nichts Auffälliges. Gut, zu dem Zeitpunkt hatte ich einen leichten Vitamin-C-Mangel. Gut, haben wir ausgeglichen.
Gut, das weg war's. Viele.
Weg war's gewesen. Daran kann es nicht gelegen haben. Und dann ist sie tatsächlich von selber recht schnell auf diesen Verdacht gekommen und meinte so, das klingt mir halt irgendwie nach ME/CFS. Und so kam dann bei mir diese Verdachtsdiagnose damals zustande.
Und gibt es Dinge, die du tun kannst, wo es dann besser ist oder die das vielleicht verbessern, auch dauerhaft oder so? Also kann man da irgendwas machen? Also ne, es gibt ja wahrscheinlich noch keine Medikamente dafür oder so. Ja, gibt es da irgendwelche Therapieempfehlungen oder so?
Leider absolut gar nicht. Also wenn man symptomlindernde Medikamente bekommt, dann off-label. Heißt, man muss sie, wenn man Pech hat, selber zahlen, man muss zu teuren Privatärzten und hat dann halt dieses Trial and Error. Nur wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, hast du halt Pech gehabt. Und das ganz große Problem ist, wir haben nur 2 Spezialambulanzen in Deutschland, eine für Kinder, eine für Erwachsene. Da kann man sich dann doch schon überlegen, wie lange es dauert, bis man einen Facharzttermin bekommt.
Ja, wo sind die?
Oh, das habe ich hier tatsächlich in meinem Factsheet nicht. Ich habe hier nur den Fakt, dass es so ist.
Okay. Ja, ist ja auch nicht schlimm, ist ja, die Anzahl ist ja entscheidend. Aber genau, da lass uns da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Was sind denn so die Hürden im Gesundheits- und Sozialsystem? Also ich meine, wenn jemand da stark betroffen ist, der kann ja nicht arbeiten, kriegt ja sein Leben nicht auf die Reihe, blöd gesagt, ne? Wie läuft das? Also vor allen Dingen, wenn diese Krankheit noch nicht so anerkannt ist und wenn du sagst, naja, die Ärzte sagen dann auch teilweise, naja, vielleicht müssen sie sich mal psychologisch betreuen lassen oder so. Also ja, was für Hürden gibt es da? Also gerade auch, wenn es ums Thema Arbeiten geht und so. Jetzt habe ich verstanden, du kriegst dein Studium noch hin. Andere Leute werden auch das ja nicht hinbekommen.
Also es ist so, dass tatsächlich über 60% der Betroffenen im erwerbsfähigen Alter arbeitsunfähig sind. Also 60% der Menschen mit ME/CFS können nicht mehr arbeiten, auf eine oder andere Art und Weise. Und da fangen die Probleme halt schon an. Wenn man dann Erwerbsminderungsrente beantragen möchte, muss man ja natürlich den ganzen medizinischen Krempel, die ganzen Gutachten über sich ergehen lassen. Wo wir wieder bei dem Fakt sind, lass mal ein Gutachten über dich ergehen, wenn es dir sowieso schon von der Energie her beschissen geht und du nicht mehr die Energie hast teilweise, um, wenn man zum Beispiel schwer betroffen ist, vom Bett ins Klo oder ins Bad zu gehen, um auf Klo zu gehen, dann natürlich noch zu einem Gutachter zu gehen, ist natürlich ein großes Problem. Viele Gutachter sagen dann so, nee, aber zu ihnen gehe ich ja auch nicht. Sie müssen sie ja schon zeigen und beweisen, wie scheiße es ihnen geht, auf gut Deutsch gesagt. Das ist ein Fall. Dann geht es auch darum, man könnte ja Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 50 beantragen. Den bekommen aber viele Betroffene nicht mal zugesprochen. Also wir reden hier über einen 50er Grad der Behinderung. Nicht mal den bekommen Betroffene teilweise. Ja, und das finde ich halt auch hammerhart. Ich
ordne das mal ganz kurz ein, weil viele vielleicht oder hoffentlich nicht so viele damit irgendwie in Berührung gekommen sind. Was bedeutet das 50er Grad?
Mit einem 50er Grad der Behinderung ist man halt qua Gesetz, sage ich jetzt mal, schwerbehindert, bekommt dementsprechend aber auch verschiedene Vergünstigungen, ich will nicht Vorteile sagen, weil es ist kein Vorteil, schwer krank zu sein und behindert zu sein, aber Erleichterungen.
Ausgleichungen?
Genau. Also auf dem Arbeitsmarkt ist man dann zum Beispiel, hat man schwereres Kündigungsrecht, hat man am Ende mehr Anrecht auf Urlaubsgrade. Das bringt einem der Grad der Behinderung. Genau. Ich wollte tatsächlich gerade nochmal gegoogelt, welche Diagnosen so zum Beispiel ebenfalls zu einem Grad der Behinderung von 50 führen. Also das ist tatsächlich, hier wird beschrieben, schwere chronische Erkrankungen. Da haben wir dann zum Beispiel, hier steht echte Migräne in schwerer Verlaufsform, Versteifung von Hüft- und oder Kniegelenken, Endometriose, Prothesen im Kniegelenk, sehr, sehr schwerer Tinnitus, das ist so.
Und aber nicht mal diesen Grad kriegt man aktuell?
Nein, crazy. Nicht mal das. Also ich kann jetzt nicht pauschalisieren. Ich sage jetzt nicht, man kriegt den nie.
Es ist schwierig. Ja? Es ist nicht festgesetzt oder festgelegt oder so. Nee. Aber was sind da deine Erfahrungen? Dafür kannst du da mal so ein paar, ich sag's jetzt mal, Schicksale aus eurer Gruppe teilen. Wie machen die das? Also wie überleben die?
Freunde und Familie.
Ja.
Familie, das ist dann ganz viel Care-Arbeit, die an der Familie hängen bleibt, wo sich dann Familienmitglieder helfen, pflegen, sich um den ganzen bürokratischen Krempel kümmern. Das ist, da muss man dann sehr, sehr stark darauf verlassen können, dass man auf diese Art und Weise Hilfe bekommt. Weil das Ding ist ja zum Beispiel der Grad der Behinderung, da geht es ja auch darum, wie seine Erkrankungen die Teilhabe am öffentlichen Leben beeinschränken oder behindern. Mhm. Ja, und wenn jemand tatsächlich nicht mehr aus dem Haus kann, könnte man schon argumentieren, dass der ziemlich nicht mehr am öffentlichen Leben teilhaben kann.
Ja, und das, also sowas sucht sich doch auch keiner aus. Also ich finde immer diese Unterstellung dann wie, naja, du hast ja nur keine Lust, oder reiß dich mal zusammen oder geh mal zum Psychologen oder so. Also wenn man das können, also ich verstehe, ich kann immer nicht nachvollziehen, wie das dann sein kann, dass diesen Leuten dann quasi nicht geholfen wird, dann im ersten Moment ja auch, weil das benutzt, also sucht sich ja keiner aus, nicht mehr vor die Tür zu gehen. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann.
Vor allem, da bricht einem ja auch die komplette medizinische Versorgung weg. Ne? Schwerstbetroffene sind ja dann darauf angewiesen, dass Ärztinnen Hausbesuche machen oder telemedizinische Sprechstunden anbieten. Das Problem ist, in Deutschland haben wir ja keine solche Strukturen. Na, das ist eine unheimliche Seltenheit, dass man, wenn man mal einen Arzt findet, der A, ME/CFS kennt, B, Ahnung hat, C, Kapazitäten hat und D, auch noch nach Hause kommt oder Telemedizin anbietet. Mhm. Das ist ja, also ich weiß nicht, da müssen die Sterne richtig stehen und jeder dritte Vollmond im Schaltjahr und wie auch immer.
Ja.
Muss ich halt sagen, ich habe halt unheimlich Glück. Ne? Also ich bin in Mainz recht gut angebunden und ich habe auch Glück, dass ich ein ärztliches Versorgungsteam habe, was sagt, hey, guck mal, wir probieren es mal off-label mit dem und dem Medikament. Wir verschreiben dir mal das und das und vielleicht funktioniert das irgendwie. Ach, muss ich auch wieder sagen, ich habe einfach verdammt nochmal Glück gehabt in der Geschichte.
Mhm. Mhm. Also genau, und um das alles, was wir jetzt gerade auch als Probleme beschrieben haben, zu verbessern, habt ihr euch als Gruppe Empty Stents zusammen organisiert, um da mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Erzähl doch mal, wie ist Empty Stents zustande gekommen, seit wann bist du dabei, wie bist du da reingekommen und so weiter.
Also ich bin jetzt tatsächlich dabei seit Anfang diesen Jahres. Ich bin nämlich auf Blue Sky über einen Post gestoßen von Empty Stents, der irgendwie in meine Bubble reskeetet worden ist. Entschuldigung, wir sind ja nicht mehr auf Twitter. Wo tatsächlich, es war so ein, ich sag mal, kleiner Aufruf, so nach dem Motto, hey, wenn du davon betroffen bist und Fußballfan bist, guck mal Empty Stents. Und ich habe mir das dann mal angeguckt und habe mir gedacht, oha, noch mehr Fußballfans, denen es so geht wie mir. Das ist ja spannend, weil man fühlt sich ja doch manchmal schon so ein bisschen einsam in der ganzen Geschichte und habe dann mal eine DM geschrieben, war so, hi, kann ich auch in die Signal-Gruppe? Und so hat das für mich angefangen. Empty Stents gibt es allerdings schon ein klein bisschen länger. Wir haben uns zusammengeschlossen eigentlich als Gruppe, dass wir als Sichtbarkeit machen oder schaffen können für uns, Solidarität und natürlich auch viel gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken können. Ich meine, ne, Kai Bernstein hat nicht umsonst gesagt, Fußball ist ein soziales Lagerfeuer. Da treffen sich Menschen aller möglichen, ich sage jetzt einfach mal Couleur, ne, die aus allen Ecken der Gesellschaft kommen und da steht dann der Banker neben dem Werkstudenten, neben der Kassiererin in der Kurve und alle haben am Ende ein Ziel. Und das ist so auch für uns natürlich von Vorteil. Der Fußball ist für uns unsere Leidenschaft, natürlich. Mhm. Aber so können wir auch richtig, richtig viele Menschen erreichen. Ne? Die Menschen, die in der Kurve stehen, die vielleicht sonst nie von uns irgendwie mitbekommen haben, die sehen dann, hey, guck mal, da gibt es eine Banneraktion. Guck mal, hier klebt auf einmal im Stadion ein Sticker neben meinem Ostkurve-Sticker. Wo kommt denn das jetzt her? Oder guck mal, hier trägt einer das Empty Stents Merch. Mhm. Guck mal. Dass wir so Aufmerksamkeit schaffen für Dinge. Und natürlich auch bei all dem ganzen, ich sage jetzt mal aktivistischen, möchte ich immer nicht vergessen, wir sind auch so ein bisschen Part Selbsthilfegruppe. Hm. Wir sind auch einfach manchmal nur da, um über den Spieltag zu diskutieren. Weil für viele ist das der Kontakt, den sie mit dem Fußball noch halten können. Die können nicht ins Fanprojekt, die können nicht in die Kurve, die treffen sich nicht am Samstag beim Spieltag, beim Stand vom FKO und kaufen sich Sticker. Für die ist halt dann Empty Stents, unsere Gruppe, der Kontakt nach draußen. Und dann diskutieren wir halt zum Beispiel auch, was auch immer gerade aktuell fußballerisch anfällt. Erste Liga, zweite Liga, meistens irgendwelche Trainerentscheidungen, irgendwelche grandiosen oder katastrophalen Spielverläufe. Und manchmal darf man sich auch einfach nur auskotzen und sagen, ach du Scheiße, was hat mein Verein da eigentlich wieder für eine Gurkentruppe aufgestellt? Manchmal geht das tatsächlich auch.
Aber jetzt habt ihr ja, da lass uns mal dazu kommen, jetzt habt ihr ja eine ganz konkrete Kritik auch als Empty Stents an Hertha gerichtet, die ich gesehen habe. Ich glaube, auf Instagram habt ihr da so ein paar Slides geteilt und zwar in Bezug auf die von Fabian Reese in den Interviews nach dem Paderborn-Spiel angedeutete Corona-Welle, die durch die Mannschaft von Hertha BSC gegangen ist. Und ja, vielleicht kannst du das nochmal näher ausführen, was da eure Kritik war.
Genau, unsere Kritik richtet sich halt ganz primär an die Handhabung dieser Geschichten, dass wie halt einfach damit umgegangen worden ist. Ich meine, Fabi hat gesagt, viele waren 5 bis 6 Mal beim Arzt. So schlimm sei das gewesen, die Infektionswelle. Und damit ist halt aktiv die Gesundheit der Spieler gefährdet gewesen. Und nicht nur der Spieler von Hertha, sondern auch von unserem ganzen Staff. Ne? Wenn es keine Quarantänemaßnahmen gibt, dann wird sich dieses Virus weiter verbreiten. Und ich nehme jetzt mal keine Annahmen an, aber ich weiß nicht, wie viele da Maske getragen haben. FFP2-Maske.
Keiner.
Ne? Keiner. Wie der Staff damit umgegangen ist. Ne? Es scheint ja nämlich nicht gut gehandhabt worden zu sein. Ne? Und wenn jetzt tatsächlich Infizierte, die zwar wieder gesund sind und einen negativen Test nachweisen konnten, wenn die jetzt aber weiter trainiert und gespielt haben, dann ist das auch scheiße gefährlich. Und jetzt nicht nur, weil jede Infektion das Risiko für ME/CFS erhöht. Also klar, einer unserer großen Punkte, das ist richtig und wichtig, weil je öfter du dich halt mit Covid infizierst, desto wahrscheinlicher hast du halt beim russischen Roulette verloren. Mhm. Und hast dann am Ende vielleicht ME/CFS und oder Long-Covid. Aber das ist ja nicht das Einzige, was dir passieren kann. Selbst wenn man sich nur erkältet und dann Sport macht, dann kriegt man, wenn man Pech hat, eine Herzmuskelentzündung.
Mhm. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag nochmal deinen Punkt.
Das ist halt auch eine Kritik, die wir halt auch nochmal gestellt haben. Nicht nur das akute Infektionsmanagement, sondern auch die langfristige Gefährdung, die damit einhergeht. Weil wir denken jetzt diesen Rattenschwanz einfach mal weiter. Irgendjemand ist infiziert, ist vielleicht zwar wieder negativ, aber noch nicht ganz wieder auf voller Kraft und Stärke. Den stellen wir jetzt 90 Minuten aufs Feld. Sei mal dahingestellt, wie gut oder schlecht er jetzt spielt. Ne? Und ob jetzt dieses Ergebnis nur daran gelegen hat, will ich mir nicht anmaßen. Aber wir riskieren damit halt am Ende, dass dieser Mensch sich gesundheitlich immer weiter verschlechtert. Herzmuskelentzündung, ME/CFS, Long-Covid, was auch immer. Ne? Und das muss ja nicht nur bei unseren Spielern bleiben, sondern wenn wir Pech haben, ist einer doch noch leicht infektiös, steckt noch die gegnerische Mannschaft an, dann sind die auch noch durch und dann ist unser Staff durch. Na, danke.
Ja, also wir haben das natürlich auch gesehen bei uns in der Gruppe oder auch bei Hertha Base und haben darüber auch kurz gesprochen. Ich finde diese Kritik absolut berechtigt, gerade aus eurer Ecke, aus der ihr kommt und für die, also ne, ihr macht euch ja gerade für sowas stark oder gerade für ME/CFS-Betroffene stark oder da auch zu sagen, hey, guckt mal hin, was da alles passieren kann. Deswegen finde ich diese Kritik absolut berechtigt und auch richtig und wichtig, dass die gemacht wird. Wird eigentlich aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht, solche Kritik, weil das hast du ja, also, und da ist der andere Punkt, du hast es ja im Fußball immer. Ne? Die Spieler sind ja auch, also welcher Spieler ist da schon zu 100% fit? Ja, also auch ein Fabi Rehse, der läuft ja anscheinend jetzt gerade mit Rückenproblemen darum. Kann ja auch mega viel passieren. Also realistischer, also wenn du die heutige Welt nimmst, so wie sie funktioniert, ist es eigentlich utopisch zu glauben, dass sich daran was dreht, weil wir wissen alle, the show must go on. Ja, also zum Beispiel, das hatte ich auch als jetzt die Situation mit dem Fan in Hannover, mit Melvin, glaube ich, hieß er, war, dass da auch ein Spiel nicht abgebrochen wird. Ne? Also da schwebt jemand in Lebensgefahr, wird reanimiert, das ganze Stadion ist still, aber dieses Spiel läuft einfach weiter. Ne? Also dass man auch da nicht sagt, jetzt, also an dem Punkt sind wir hier, da können wir nicht weitermachen. So, nee, das ist, da ist zu viel Geld im Spiel, da hängt zu viele Deals dran, das geht nicht. Und genauso ist es ja hier auch. Ne? Klar, Corona ist jetzt irgendwie vorbei, in Anführungsstrichen. Also die Leute scheren sich nicht mehr drum, tragen auch keine Maske mehr. Und irgendwie ist das Thema jetzt so ein bisschen erledigt und so wird das wahrscheinlich auch gehandhabt. Also sobald die laufen können und sobald die sagen, ja, ich bin spielfit, spielen die auch, die Spieler. Ist ganz klar. Ne? Aber deswegen, also das ist die eine Seite. Ich glaube, damit muss man sich ehrlicherweise nicht abfinden, aber so ist es nun mal gerade. Auf der anderen Seite kann man, und das finde ich absolut korrekt und auch gut, dass ihr da drauf aufmerksam macht, weil ich finde, darauf wird viel zu wenig aufmerksam gemacht, dass da viele Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Also da gibt es ja tausende Sachen. Schmerzmittel, Missbrauch und so weiter und so fort. Also gab es ja auch schon große Recherchen, dass voll viele Spieler einfach auf Schmerzmitteln spielen und eigentlich high auf den Platz gehen, obwohl sie noch irgendwo Schmerzen haben. Aber naja, das ist halt dann der Leistungsträger und der muss dann halt spielen.
Und das Ding ist ja auch, Fußball hat ja eigentlich eine Vorbildfunktion. Ne, wie viele Kids und junge Erwachsene gucken auf zu diesen Spielern, zu diesem Verein. Und wenn die dann sehen, naja, gut, die hatten halt Corona und die spielen ja jetzt auch wieder, ja, dann kann ich das auch. Und haben dann natürlich potenziell dieselben Folgen danach. Das ist super, 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 super gefährlich.
Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, also absolut berechtigte Kritik. Auf der anderen Seite, ja, kann man nur hoffen, dass es irgendwie ankommt. Aber irgendwie habe ich da auch wenig Hoffnung, dass sich jetzt zumindest kurzfristig was ändert. Ich glaube, wenn da kontinuierlich immer wieder was passieren würde, auch von anderen Stellen noch, dann könnte man da vielleicht eine Awareness schaffen, die dann irgendwas ändert. Aber aktuell sehe ich das leider nicht. Wie ist denn so die Reaktion von den Vereinen, von den Fans? Kriegt ihr da Unterstützung? Sind da alle so wie wir, die sagen, hey, komm, klar, wir machen auf das Thema aufmerksam? Oder erfahrt ihr da auch Ablehnung? Oder so, ach naja, mit eurem komischen MECFS, keine Ahnung, was das ist, wollen wir.
Also es ist so, wir haben 2024 erste Vereine kontaktiert, hatten 2024 schon eine Posteraktion. Mhm. Wir haben unterstützende Vereine, die sich entweder offen für uns stark gemacht haben oder mit denen wir einen Aktionsspieltag, einen Gesundheitsspieltag oder Awareness-Spieltag gehabt haben. Darunter fallen zum Beispiel Kaiserslautern, Werder Bremen, Meppen, Oldenburg oder Babelsberg. Mhm. Die haben teilweise auch Tapeten gehabt für uns in der Kurve, wo dann Solidaritätsnachrichten drauf standen. Wir hatten jetzt tatsächlich letzten Spieltag, hatten wir Aktionsspieltag in Osnabrück, wo wir dann einen kleinen Aufklärungsstand gehabt haben, wo eine unserer Betroffenen ein Stadioninterview geben durfte. Da sind wir auch im Vereinspodcast erwähnt worden. Sowas. Es ist natürlich immer wieder unterschiedlich, je nachdem, wie viele Kapazitäten ein Verein gerade hat. Weil manche Vereine haben halt einfach keine Kapazitäten. Manche mehr, manche weniger. Wir haben auch einige oder viele Solidarität durch Fanprojekte, ne, wo sich dann die Fanprojekte mit uns solidarisieren und sagen, hey, wir haben hier einen Banner oder so. Oder auch teilweise Fans sehen, wo wir absolut keinen Kontakt hin haben, also weder angeschrieben noch sonst irgendwas, wo dann auf einmal aufploppt, dass es da zum Beispiel einen Banner gegeben hat. Das war mit Darmstadt zum Beispiel so. Die hatten von jetzt auf gleich bei einem Spieltag einen MECFS-Awareness-Banner. Mhm. Stark. Wir haben die nicht angeschrieben, aber die sind auf uns aufmerksam geworden und haben das quasi aus Eigenregie tatsächlich cool. So gemacht.
Und ganz konkret bei Hertha, steht ihr da direkt mit Hertha in Kontakt oder gibt es da irgendwie Kontakte?
Also es ist so, die Gruppa Süd, die machen jedes Jahr auf MECFS Awareness aufmerksam, tatsächlich auch schon seit 2018 oder 2019, so irgendwas um den Dreh, wo es dann immer Mai oder März, Anfang des Jahres. Mhm. Auf jeden Fall gibt es meistens einen Banner oder irgendwas in die Richtung. Wir hatten auch schon im Kurvenecho, gab es dieses Jahr auch einen Bericht, da ist tatsächlich Empty Stands auch erwähnt worden, was ich ganz schön finde.
Auch erinnern, ja.
Ja, und ich sag mal so, wir sind gerade dran. Wir versuchen natürlich, Kooperationen überall zu erreichen, vor allem wenn wir Fans in unserer Gruppe haben. Aber man muss ein bisschen geduldig sein. Mhm. Ich glaube, so kann ich das gut formulieren.
Ja, es ist ein Marathon, auf jeden Fall. Aber damit es nicht ein zu langer Marathon wird oder ein Dauerlauf, wie kann man denn euch unterstützen als Gruppe? Also was würde euch denn besonders helfen?
Also das, was wir hier gerade machen, ist erstmal ein richtig großer Schritt. Ne? Betroffenen zuhören, sich informieren, das Thema an die Öffentlichkeit bringen. Natürlich, was man immer machen kann, auch wenn man selber jetzt vielleicht nicht so der aktivistischste Mensch von allen ist, Content von uns teilen. Mhm. Also wenn man irgendwas auf Social Media von uns sieht, erstmal uns folgen, dann reposten. Vielleicht auch, wenn man, ich weiß nicht, in einem Fanclub aktiv ist oder so, auch mal da reinschicken, so ey, guckt mal, so und so ist das. Es ist auch so, Kurven können Banner erstellen, selber Aktionen starten. Man kann bei uns, bei Empty Stands, sich bei der Spendenliga anmelden. Das ist eine Aktion, die wir gestartet haben für Spenden für die Forschung. Da ist es so, pro Punkt oder Tor für deinen Verein spendest du einen von dir festgelegten Betrag X und aus den Spenden wird dann am Ende eine Tabelle erstellt. Die gehen zugunsten der MECFS Research Foundation und wir wollen halt damit einfach fördern, dass es halt Fortschritte in Diagnostik und Therapie gibt. Das wäre für uns natürlich immer das ganz Große.
Da nochmal ganz, ganz kurz, weil wir es vorhin auch so ein bisschen vergessen haben einzuordnen. Ist natürlich jetzt schade, dass wir es erst am Ende machen, aber wie viele Leute in Deutschland sind denn im Vergleich zu anderen Krankheiten vielleicht betroffen? Weil ich finde, ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube in dem einen Taz-Artikel, wo du auch erwähnt bist oder wo du auch Rede und Antwort gestanden hast oder irgendwo wurde es erklärt. Also kannst du da irgendwie eine Einordnung geben?
Also in Deutschland alleine sind über 650.000 Menschen betroffen, die jetzt erstmal so diagnostiziert sind. Dunkelziffer wahrscheinlich immens höher. Weltweit sind wir wahrscheinlich insgesamt über 17 Millionen Menschen, die betroffen sind.
Ich habe es gefunden und zwar hier im Vergleich, also nur damit man mal so ein bisschen eine Vorstellung hat, 250.000 Menschen sind an MS, also Multiple Sklerose, erkrankt. Also es ist eine deutlich erforschtere Krankheit, aber das ist ja nicht mal die Hälfte. Und trotzdem ist das, glaube ich, deutlich bekannter und deutlich besser erforscht als ME/CFS oder 95.000 an HIV. Ne? Also das ist schon krass, dass dann doch eine Krankheit mit so vielen Menschen, die davon betroffen sind, doch so wenig Aufmerksamkeit hat.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass Menschen mit schwerster oder schwerer ME/CFS ungefähr so eine Lebensqualität haben, wie AIDS-Patienten so um die 6 Monate bis 6 Wochen vor ihrem Tod. Mhm. Wenn man halt mal bedenkt, wie scheiße diese Lebensqualität sein kann und wie wenig geforscht wird, dann steht das natürlich in absolut keiner, wie sagt man, in keinem...
Relation
zueinander. Danke.
Ja, heftig. Wahnsinnig heftig. Ich hier, wie gesagt, also ich bin total dankbar, dass du uns da hier ein bisschen aufschlauen konntest. Hast du noch irgendwie irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du noch hier ansprechen wollen würdest? Weil wir sind bald schon wieder, also Zeit ist ja im Flug vergangen, sind jetzt gleich schon wieder am Ende der Sendung. Aber gibt es noch irgendwas, was du auf jeden Fall hier unterbringen wollen würdest? Wünsche an die Hertha-Community oder ich weiß ja auch, dass bei Hertha selbst ein paar Leute diesen Podcast hören, vielleicht auch dahingehend irgendwas oder was noch dir auf dem Herzen liegt.
Ich finde es super cool, wenn ich es durch die Folge mit dir jetzt geschafft habe, dass sich irgendjemand ein bisschen weiter mit diesem Thema informiert, sich da ein bisschen weiter reinliest und so ein bisschen mehr Awareness in die Welt hinausträgt. Und ich sag mal so, cool wäre natürlich immer, wenn Menschen uns auf Social Media folgen. Wir haben ein Instagram, wir haben ein Blue Sky. Natürlich, wenn ihr wollt und könnt, es finanziell machbar ist, kommt zu unserer Spendenliga. Ich denke mal, ihr wollt den ersten Platz nicht St. Pauli überlassen. Ne? Wir können noch aufholen, wie Herr Tanner.
Ja, das ist cool. Das ist auch gut gemacht, dass man da so ein bisschen so einen Ansporn hat. Das finde ich toll.
Aktuell sind wir auf Platz 16 von 29 in der Spendenliga. Einmal hinter Dresden. Dresden und Freiburg. Also Leute, wir können es noch packen. Aller hopp, ran in die Spendenliga. Und genau, einfach zuhören, wenn Betroffene irgendwas sagen. Wenn wir Betroffene euch sagen, hey, so und so ist das. So und so schwer ist zum Beispiel ein Stadionbesuch. Nehmt uns ernst. Das genau. Wäre schon mal ein schöner, schöner erster Schritt. Und ich glaub, alles Weitere kommt dann.
Ja, ich glaube, das ist wirklich der erste und auch wichtigste Schritt, das Ernstnehmen dieser Symptome und dieser Krankheit im Allgemeinen. Weil ich glaube, daraus entsteht dann ja auch viel. Ne? Also wenn das auch von Politik und von Gesundheitssystem und so ernst genommen wird, dann wird da ja auch mehr passieren, als wenn wahrscheinlich dann noch einige sagen, naja, wir haben vielleicht andere Probleme oder ja, genau.
Genau, ich sag mal so, je mehr Menschen dann sich halt zum Beispiel nicht so verhalten, wie Hertha sich verhalten hat im Kontext auf Covid-Erkrankungen, sondern ein bisschen sensibler damit umgehen, wenn sie infektiös sind, Maske tragen, ne, dann sind das schon mal auch gute erste Schritte, weil so können wir weitere Menschen mit Langzeitfolgen natürlich verhindern. Und ich sag mal so, alles, was dann weiterkommt, wenn es sich weiter in verschiedene Kurven ausbreitet, die Awareness, dann ist das super, 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 super. Aber ich denke mal, es fängt bei jedem Einzelnen an, weil nur man selber kann verhindern, dass man ME/CFS oder Long-Covid bekommt. Und da liegt die Verantwortung halt beim Einzelnen, auch für die Gemeinschaft, solidarisch zu sein, weil ne, es trifft halt Menschen mit einem schwachen Immunsystem teilweise halt einfach noch härter. Die akute Infektion auf jeden Fall mal.
Ja.
Und es ist halt auch kein Spaß, durch ME/CFS dann am Ende immungeschwächt zu sein, wenn einen dann so eine ganz normale Haus- und Hoferkältung bis zu 3,5, 4 Wochen aus dem Leben streckt. Das ist nicht witzig.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich irgendwie gering. Gott sei Dank ist das so, aber ich finde, das ist immer noch so dieses, ey, wenn es jeden treffen kann, Leute, überlegt euch das zweimal, ob ihr nicht dann lieber meine Maske tragt, wenn ihr infiziert seid, um andere zu schützen, oder wenn ihr nicht infiziert seid und wisst, okay, hier könnte irgendwas im Umlauf sein, dass man es dann selbst macht. Also ich finde immer dieses, das ist jetzt vorbei oder bin ich mir zu fein oder so, das ist immer, finde ich immer schwach.
Ja.
Okay, dann hätte ich jetzt aber in den letzten Minuten, die wir noch haben, gerne einen Tipp von dir. Was glaubst du, was wird in Nürnberg passieren?
Ach du Scheiße.
Jetzt ist es ganz bitter, ganz harter Cut jetzt hier zum Sportlichen, aber komm, versuch's mal in 2, 3 Sätzen irgendwie loszuwerden.
Oh, also Fußballfest wird keins, also glaube ich jetzt nicht so. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier gleich dann den Spektakelfußball lostreten, ich glaube nicht. Ich hoffe auf eine solide Grundleistung, weil das Ding ist, wir haben in Darmstadt eine Halbzeit gehabt, die war in Ordnung. Wir haben danach auch nochmal Ansätze gehabt, die in Ordnung waren. Ich meine, wir haben nicht umsonst ein Spiel gewonnen. Ich hoffe einfach so ein paar Ansätze. Ich hoffe einfach, dass wir nicht komplett grandios untergehen, sagen wir es mal so.
Jetzt darf ich da mal kurz reingrätschen, weil das viele haben ja jetzt gerade, Trainerfrage wird ja gestellt. Viele sind jetzt ja teilweise schon wieder so, ey, es bringt uns gerade nichts, wenn wir jetzt irgendwie wieder so eine solide Grundleistung haben und dann irgendwie ein 1-1 oder ein schlechtes 1-0 irgendwie mit nach Hause nehmen, weil dann bleiben die Probleme irgendwie und wünschen sich fast schon eine Niederlage. Wie guckst du da drauf?
Nee, also Niederlage wünschen finde ich hart. Also ja. Nee, also man wünscht sich doch nicht, dass ein eigener Verein verliert. Also kommt. Ich finde es aber auch ein bisschen ich sage nicht zu früh, aber ich finde es falsch, jetzt Leitl rauszufordern, weil wir haben jetzt über, ich sage jetzt mal, greif's mal aus der Luft, einige Jahre gesehen, wo wir versucht haben, mit einer Mannschaftsbasis irgendwas hinzubekommen und es halt unter ganz, ganz vielen Trainern nicht funktioniert hat.
Nein.
Ja, man muss irgendwann die Trainerfrage stellen, aber man muss irgendwann auch mal die Frage stellen, werden die Trainer richtig ausgewählt? Weil vielleicht sind das einfach nur arme Säue, die nichts dafür können, deren Spielsystem halt einfach nicht passt auf die Mannschaft. Liegt es nicht vielleicht auch mit an der Mannschaft? Weil wenn unter verschiedenen Trainern eine Mannschaft nicht funktioniert, glaube ich nicht so ganz, dass es nur der Trainer jedes Mal sein kann. Und dann muss man auch noch eine größere Frage aufwerfen, nämlich ob nicht vielleicht vereinsintern noch mehr, wie formulieren wir das wirklich, Restrukturierung erfolgen sollte.
Tatsächlich, ja. Also ich hoffe einfach mal in Nürnberg, dass entweder wir da sehen, okay, die Probleme sind nachhaltig, wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe und dass dann was passiert, in welcher Form auch immer, oder wir da den Startschuss sehen, Rehse trifft doppelt, wir dominieren Nürnberg komplett weg mit dem Ball und es ist der Startschuss in eine viel schönere Zukunft. Mal gucken, was passiert. Eins davon wünsche ich mir, irgendwas dazwischen wünsche ich mir nicht. So,
ja.
Wir sind am Ende angekommen. Aiden, es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast bei uns, dass du uns hier über MECFS ein bisschen schlauer gemacht hast. Ich glaube auch, dass das genau der richtige Weg ist, das irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Ganz tolle Initiative, die ihr da fahrt und das ja mit eurer Krankheit auch immer noch. Also ganz, ja, ganz großen Respekt da von meiner Seite und vielen Dank, dass du heute hier warst.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, also wirklich. War angenehm, war super, dass das so funktioniert hat.
Schön, gut. Dann entlassen wir jetzt alle in den Tag. Bleibt tapfer da draußen. Auf eine bessere Zukunft. Hau he.
Hau he.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.